Wir hören miteinander den Text, den Rainer Wörz seiner Predigt zugrunde gelegt hat. Den finden wir in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich bitte Sie, jetzt das grüne Liederbuch zur Hand zu nehmen und schon einmal Lied 39 aufzuschlagen. Wir wollen das im Anschluss an das Gebet dann als Anbetung miteinander singen und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dir die Mühe machst, uns nachzugehen. Wir danken dir, dass du uns so sehr lieb hast, dass du uns nicht einfach uns selber überlässt, sondern dass du uns hilfst, wirklich in deine Nähe zu kommen und darin zu bleiben. Herr, diesen Text würden wir am liebsten für die anderen lesen und nicht für uns selber. Und es hilft uns doch, richtig hinzuhören, dass wir merken, was du uns sagen willst. Und hilf uns, die Schritte zu gehen, zu denen du uns mitnehmen willst. Wir bitten dich um deinen Segen für Rainer Wörz. Gib du ihm die Weisheit und die Klarheit, das zu sagen, was wir brauchen. Und wir bitten dich jetzt für alle, die diese Predigt mitverfolgen, im Internet oder auf den Tonträgern und für uns, die wir jetzt hier sind, hier oben und auch unten. Wir bitten dich für die Kinder und für die Jugendlichen, dass du sie segnest in ihren Gruppen, in denen sie sich jetzt treffen. Herr, wir danken dir, dass du auch der Herr dieser Welt bist. Wir bitten dich für unsere Politiker weltweit. Wir bitten dich für unseren Bundespräsidenten und die Kanzlerin, für die Parteiverantwortlichen und für unseren Bürgermeister hier in Karlsbad. Und wir bitten dich für uns selber. Herr, wir wollen dich jetzt ehren als den, der in unserer Mitte ist. Und wir danken dir, dass du immer aufrichtest, niemals zugrunde richtest, dass du immer Türen öffnest und dass du uns auch heute Morgen eine Tür öffnest, der neuen Begegnung mit dir, um mit Hoffnung in diese Woche zu gehen. Wir danken dir ganz herzlich dafür und ehren dich, unseren Gott, in unserer Mitte. Amen.
Es waren in einer Gemeinde zwei leibliche Brüder, die eigentlich ganz gut miteinander klarkamen. Und sie wohnten auch nebeneinander. Und dann eines Tages hatte einer der Brüder ein Bauvorhaben und der andere war einverstanden. Das war so ein bisschen in der Grenzregion. Und wegen irgendeiner Kleinigkeit sind die zwei hintereinander gekommen. Und sie verstritten sich so total, dass sie Jahre und Jahrzehnte lang nicht einmal mehr miteinander gesprochen haben, aber trotzdem weiter in eine Gemeinde gegangen sind. Und dann wurde einer der Brüder schwer krank. Und der andere dachte sich, ich will mich doch mit meinem Bruder versöhnen, ehe er stirbt. Und weil er sich selber nicht alleine hingetraut hat, hat er den Pastor gebeten, er soll doch ein bisschen den Mittler machen in diesem Versöhnungsdienst. Und der Pastor geht hin zu diesem schwerkranken Bruder und sagt eben, dein Bruder möchte wieder Kontakt mit dir haben, er möchte die Sache bereinigen, wer weiß, wie lange du noch lebst. Und die Reaktion war, das soll mein Bruder ja nicht glauben, dass nur weil ich jetzt schwach bin und vielleicht auch bald sterben muss, ich ihm in dieser Sache auch nur einen Schritt entgegenkomme. Die Tür wurde laut zugeschlagen. Und das Thema, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, hat es ebenfalls damit zu tun, dass man die Türen öffnen kann, die Herzenstüren, oder dass man Jesus die Tür vor der Nase zuschlagen kann, oder genauer gesagt, dass man sie zulässt. Wir kommen also heute an das letzte der sieben Sendschreiben. Jemand sagte, das wäre die Krönung der Sendschreiben. Na, ich weiß nicht so richtig. Jedenfalls ist es oft das bekannteste neben dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia. Und wir wollen wieder am Aufbau der Sendschreiben, den die Heilige Schrift vorgibt, entlang gehen und schauen aber zunächst einmal einfach, was war denn Laodicea damals in dieser römischen Provinz Asia? Und da müssen wir feststellen, dass die historischen Quellen davon berichten, dass Laodicea eine sehr, sehr reiche Stadt war, eine Handels-, eine Bankenstadt und dass sie auch bekannt war, weil sie ein großes Goldlager beherbergte. Also Tacitus nennt sie eine der reichsten Städte der Welt. Reichtum und Wohlstand. Kennzeichnend waren auch noch zwei weitere Dinge von Laodicea. Es gab dort eine Textilindustrie und eine weithin bekannte, berühmte medizinische Schule. Das war zum einen diese feine schwarze Wolle der Schafe, die dort eben zu Hause waren, und es gab eine feine schwarze Tunika. Und das war vor allem, und deswegen war Laodicea am bekanntesten, ein phrygisches Augenpulver, das als Medizin zur Heilung von Augenleiden benutzt wurde und das dort in Laodicea produziert wurde. Eine reiche Textil-, Banken- und Goldstadt. Eine Modestadt. Pharmazie, Gesundheitsbranche. Finanzzentrum, können wir an New York denken, an London, an die großen Zentren in unserer Zeit. Das war Laodicea im Altertum. Nun, Laodicea wurde zweimal durch Erdbeben zerstört im Jahr 1760 und hat sich jedes Mal aus eigener Kraft wie ein Phönix aus der Asche erhoben. Ja, sie waren sogar so stolz, dass sie staatliche Hilfe abgelehnt haben. Das müssen Sie sich mal vorstellen, sonst ist es ja umgekehrt. Kaum ist irgendwas, jetzt hat es ein paar Tage nicht geregnet, haben die Bauern gesagt, es gibt Ernteausfälle. Stimmt ja auch. Also das ist so ein bisschen auch immer der Ruf nach staatlicher Hilfe. Dann ist wieder was anderes, dann wird wieder geklagt. Jeder will ja eigentlich an die Töpfe des Staates. In den USA ist ja so, dass wenn große Katastrophen sind, dann ruft der US-Präsident den Katastrophenzustand aus. Das ist nicht nur, um den Leuten Angst zu machen, oder ist überhaupt nicht, um den Leuten Angst zu machen, sondern dieser Rechtsakt ermöglicht ihm, Bundesmittel zur Unterstützung freizugeben. Und da sind ja alle wild drauf. Geld zu bekommen. Aber Laodicea war so reich, war so stolz, dass obwohl sie zweimal zerstört wurden, sie stolz jede äußere Hilfe abgelehnt haben. Über die Entstehung der Gemeinde wissen wir nichts. Wahrscheinlich geht sie auf das Wirken des Paulus in den 50er, 60er Jahren des ersten Jahrhunderts zurück. Interessant ist, und das wissen nicht alle, dass sowohl der Epheserbrief als auch der Kolosserbrief mit an die Gemeinde in Laodicea gerichtet war. Und wenn wir das hier mal als Maßstab nehmen und wir sehen, dass in den 60er Jahren diese Briefe verfasst wurden, 50er, 60er Jahre, und da müssen wir sagen, was für einen hohen geistlichen Stand hatte Laodicea. Und nun, wir gehen ja von der Spätdatierung der Offenbarung aus, sind wir also rund 35 Jahre später. Was ist aus dieser Gemeinde geworden? Nun, ich sage nicht, dass es die Langensteinbauer Höhe und die Gemeinde Langensteinbauer Höhe noch 35 Jahre auf der Erde geben wird. weiß es nicht. Aber was wäre in 35 Jahren mit unserer Gemeinde? Was wäre in 35 Jahren? Nun, wir blicken hinein, was der erhöhte Herr der Gemeinde zu Laodicea sagt und schauen uns wie gewohnt zuerst den Schreibbefehl und die Selbstprädikation an. Vers 14 im dritten Kapitel der Offenbarung heißt es, und dem Gesandten, ich habe es jetzt immer wieder gesagt, aber es sind ja immer wieder Einzelne da, die das erste Mal ein Sendschreiben mitbekommen, das ist kein Engel, der hier angesprochen wird, sondern der Vorsteher der Ältestenschaft, der Verantwortliche in der Gemeinde. Und dem Gesandten der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Nun, Jesus stellt sich in seiner Selbstprädikation mit drei Prädikaten vor. Er sagt zum Ersten, er wäre der Amen. Zum Zweiten, er wäre der treue und wahrhaftige Zeuge. Und zum Dritten, er wäre der Anfang der Schöpfung Gottes. Was heißt das? Nun, der Amen ist der, in dem alle Gottesverheißungen verkörpert sind und der sie alle erfüllen wird. Und interessanterweise, wenn wir Jesaja 65, Vers 16 uns anschauen, dann wird dort der alttestamentliche Bundesgott Israels als der Gott des Amen bezeichnet. Also hier haben wir, wie auch bei den anderen Sendschreiben, wieder die Tatsache, dass der Herr Jesus, in dem Fall der erhöhte Herr, ein Gottesprädikat des Alten Testaments auf sich bezieht. Ist auch ein treuer und ein wahrhaftiger Zeuge. Auf sein Wort ist Verlass. Was Jesus sagt, das hat Realität. Darauf kann man bauen. Das zählt, das gilt. Und Jesus ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Er war ja, ehe die Welt war, und alles wurde durch ihn geschaffen. Und es ist interessant, dass manche Ausleger davon ausgehen, dass der Kolosserbrief, das waren ja Rundbriefe, die in mehreren Gemeinden da umhergereicht wurden. Wir sind ja letztes Jahr in der Gegend herumgestolpert. Kolossä, Laodicea und so weiter, Hierapolis. Und wenn man mal dort war, und einige von Ihnen waren das ja, dann merkt man, dass so manche skurrile theologische Theorie Nonsens ist. Denn die Gemeinden, die waren zum Teil so dicht beieinander, dass die natürlich Kontakt haben. Das sind nur wenige Kilometer. Von Hierapolis kann man hinüberblicken nach Kolossä und natürlich auch umgekehrt. Entschuldigung, nach Laodicea. Und von Laodicea nach Kolossä, das ist praktisch ein Katzensprung. Paar Kilometer. Also die Gemeinden hatten selbstverständlich auch Kontakt. Und nun gehen manche Ausleger davon aus, dass zur Zeit der Abfassung des 7. Zentschreibens der Kolosserbrief, was ja heißt, dann gebt ihn weiter nach Laodicea, in Laodicea aufbewahrt wurde. Also der Älteste der Gemeinde, der hatte irgendwie eine Vitrine oder was weiß ich, einen Tonkrug, keine Ahnung. Und dann konnte er unter Umständen, wir wissen es nicht genau, den Originalbrief des Paulus an die Kolosseer und auch an die Laodicea rausholen. Und da liest er ja im ersten Kapitel auch das, was der erhöhte Herr ihnen jetzt sagt. Dass Jesus der Schaffer aller Dinge ist, dass nichts ohne ihn geworden ist und dass er der Herr über alles ist. Nun, Jesus stellt sich also als der Ewige vor, der alles erschaffen und erlöst hat und der auch alle Gottes Verheißungen erfüllen wird. Was sind Menschen dagegen? Was ist das Wort von Menschen gegen das Wort des Ewigen, gegen das Wort des erhöhten Christus? Wie dumm sind der Stolz und der Überheblichkeit der Laodicea. Wie dumm sind wir manchmal, wenn wir meinen, wir wüssten es besser als Jesus. Glauben Sie, was gerade gebetet wurde, dass heute Morgen Gott in unserer Mitte ist? Jesus da ist? Ich könnte Sie jetzt fragen, warum sind Sie eigentlich da? Naja, was soll ich sonst Sonntagmorgen tun? Das tue ich schon immer. Aber ich hoffe, dass doch die meisten da sind, weil sie glauben, dass Gott hier spricht. Durch fehlerhafte Menschen, durch Menschen, an denen sie vielleicht auch manches stört. Aber wir glauben durch Gebet und durch die Verheißung des Herrn, dass Gott sein Wort lebendig macht, dass Gott zu uns spricht, dass Gott in unser Leben spricht. Und so steht der Herr auch heute Morgen vor mancher Herzenstür und klopft an. Schauen wir uns die göttliche Diagnose an des erhöhten Herrn, an die Gemeinde zu Laodicea. Eine englische Übersetzung hat zu Recht to the complacent church, das heißt an die selbstgefällige, zufriedene, von sich selbst eingenommene Gemeinde. Und Gerhard Meyer hat recht, wenn er sagt, keine Gemeinde unter den Gemeinden von Offenbarung 2 und 3, also den Sendschreibengemeinden, war so mit sich selbst zufrieden wie Laodicea. Ich bin okay. Ich bin im Großen und Ganzen okay. Ich brauche nichts. Ich bedarf nichts. Der Herr kann sie nicht loben. Im gewissen Sinn, und Jesus gebraucht ja dieses Bild, steht er vor der Tür. Er ist gar nicht präsent in der Gemeinde. In Vers 15 beginnt die Diagnose und sie lautet, ich kenne deine Werke. Da kann man Schreck kriegen. Wissen Sie, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß Bescheid. Sie haben vielleicht schon mal die Geschichte gehört, dass sich Jugendliche einen Streich geleistet haben in einer Stadt und haben an drei stadtbekannte Persönlichkeiten einen Brief geschickt oder eingeworfen, auf dem stand nur, alles ist rausgekommen, andere wissen Bescheid. Und dieser Brief hatte furchtbare Folgen. Einer hat sich selbst angezeigt, ein anderer hat Selbstmord begangen und der dritte wurde völlig von Zweifeln geplagt, ob er denn jetzt nun auspacken soll oder nicht. Also ich weiß Bescheid, das kann einem Angst machen. Aber hier, Jesus weiß Bescheid, er kennt uns, er kennt auch die Gemeinde in Laodicea, aber es ist immer verbunden mit seiner Liebe. Es ist nie der Wille zur Vernichtung. Ich werde mein Wissen und das, was du vor allem versuchst zu verbergen, das werde ich benutzen, um dich zugrunde zu richten. Sondern es ist bei Jesus verbunden mit einem zwar schmerzhaften Prozess, aber der Hand der Liebe. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, und nun zitiert der Herr, was die Laodicea sagen, ein Zitat. Ich bin reich und habe genug. Die Genfer Übersetzung sagt, ich habe alles im Überfluss, ich habe es zu Wohlstand gebracht. Ich brauche nichts. Du weißt nicht, dass du in Wirklichkeit elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Nun, der Herr spielt hier in seiner bildhaften Sprache auf etwas an, was trotz des Reichtums der Stadt ein Problem in der Stadt war, nämlich die Wasserversorgung. Sie hatten zum einen Zufluss von Wasser aus den heißen Thermalquellen und sie hatten auf der anderen Seite eine kühle Quelle in einiger Entfernung. Aber das Wasserleitungssystem hat es sozusagen zum Nachteil der Laodicea dazu gebracht, dass das heiße Wasser, bis es bei ihnen war, lauwarm war und das kalte Wasser durch die Vermischung mit dem warmen, mit dem heißen Wasser lau wurde. Die hatten kein kaltes Wasser. Und trinken Sie mal lauwarmes Wasser, das will man ausspeien. Und das greift hier der Herr aus und sagt, weil du lauwarm bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wir müssen also erschreckend feststellen, der Herr bringt hier zum Ausdruck, Laodicea und damit ja auch die Christen von Laodicea sind widerlich. Er will sie ausspeien. In keinem Sendschreiben finden wir so eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. In dem Fall ist ja die Fremdwahrnehmung die göttliche Wahrheit. Das ist bei jedem so. Es ist interessant, wie man sich selbst einschätzt und wie andere einen einschätzen. Da wird es immer eine Diskrepanz geben. Und es ist ein Gebet, das ich oft spreche, dass Gott mir Licht gibt über mich selbst. Weil wir betrügen uns auch gerne. Man kann da auch völlig daneben liegen mit seinen Einschätzungen. Ich denke, es waren eins unserer Kinder schon etliche Jahre her und er kam in die Schule, vielleicht habe ich schon einmal erzählt, weiß gar nicht. Und dann nach wenigen Tagen in der Grundschule, Schultüte und so weiter, war schon vorbei, fragte er seine Mutter am Frühstückstisch, wie lange er denn noch in die Schule muss. Also seine Vorstellung war, das ist so ein bisschen wie Seepferdchenkurs, ein, zwei Wochen, dann ist die Sache erledigt, was soll man da auch, ist ja auch langweilig, am Anfang war es schön, mit Schultüte aufregend, aber jetzt, was soll ich da noch? Und die Antwort der Mutter war ja, das kommt drauf an, 9, 10 oder 13 Jahre musst du noch in der Schule verbringen. Und da weinte der kleine Kerl am Frühstückstisch. Völlig falsch gelegen mit seiner Erwartungshaltung. Aber Laodicea hat einen tödlichen Irrtum in der Eigenwahrnehmung. Einen unter Umständen tödlichen Irrtum. Sie selber sagen, wir brennen, wir sind reich, auch geistlich, wir haben genug, wir blicken durch. Und der Herr sagt, lau, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Arm trotz materiellem Reichtum. Blind trotz phrygischer Augensalbe. Nackt trotz Textilindustrie. Eigentlich Zahn hat es genauer übersetzt, heißt es, du bist der Jämmerliche und der Erbärmliche. Selbstzufriedenheit und Selbsttäuschung sind wesentliche Merkmale des Zustandes der Lauheit der Laodicea-Christen, auch in unseren Tagen. Also die Gemeinde ist gekennzeichnet von Lauheit und geistlichem Selbstbetrug. Sie ist nicht brennend im Geist. Ihr Jesuszeugnis war im Unterschied zu anderen Sendschreiben-Gemeinden wohl so angepasst, dass sie kompatibel war mit der Gesellschaft. Wir haben, wenn Sie sich die anderen Sendschreiben noch so ein bisschen in Erinnerung rufen, ja immer wieder gelesen, dass es Probleme mit der römischen Obrigkeit gab, insbesondere auch mit der Synagoge, weil die Synagoge eben gesagt hat, das, was da bezeugt wird, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, das ist eine Lüge. Und die Synagoge war immer wieder die auch gegen das junge Christentum in den Städten vorgegangen ist und versucht hat, die römische Obrigkeit in Stellung zu bringen. Aber hier lesen wir davon nichts. Laodicea war kompatibel mit der Welt. Sie eckten nicht an, sie machten Geschäfte. Alles war okay. Sie pendelten zwischen heiß und kalt, Hingabe und Eigenliebe, Gehorsam und Ungehorsam, Gott und gottfeindliche Welt. Ein Ausleger sagt zu Recht, charakterlose Halbheit ist schlimmer und schwerer zu beheben als völlige Christusferne oder offene Christusgegnerschaft. Vollkommene Fehleinschätzung. Stolz, überheblich, keinen geistlichen Mangel, so glaubten sie. Ich brauche nichts. Ein englischer Ausleger spricht zu Recht vom Spirit of Proud Independence, dem stolzen Geist der Unabhängigkeit. Dem stolzen Geist der Unabhängigkeit. Und nun droht ihr das Ausspeien durch den Herrn. Und es ist interessant, wenn wir die Sendschreiben im Überblick betrachten, dann war es ja gerade die zwei Sendschreiben, die vom Herrn fast nur oder ausschließlich getadelt werden, nämlich Sardes und Laodicea, die von außen gar keinen Druck hatten. Gerade die beiden Gemeinden, hier in Laodicea insbesondere auch eine Wohlstandsgemeinde, in Sardes eine verweltlichte Gemeinde, diese beiden Gemeinden hatten jedenfalls von außen keinen Druck. Und wie katastrophal war ihr innerer geistlicher Zustand. Ganz anders etwa bei Philadelphia oder Smyrna. Laodicea, und das ist Ihnen sicherlich auch schon geläufig, ist im gewissen Sinn ja auch ein Modell für die letzte Gemeindegeneration vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und das Laodiceatum spiegelt von daher auch etwas unsere gegenwärtige Weltsituation wider. Banken- und Finanzwelt, Pharmaziewelt, Gesundheitsbranche, Goldlagerstätte, reich, die westliche Welt, bedarf nichts, stolz, überheblich. Es ist ja schon interessant, was sich in den letzten Monaten so ereignet hat, wie die Dinge getrieben vom Mammonsgeist sich überschlagen haben, wie unsere Gesellschaft, unsere westliche Welt, ja zunehmend die ganze Welt eigentlich nur noch fiskalisch gelenkt und gesteuert. Es geht nur noch ums Geld. Und die Verantwortungsträger, die wir haben, für die wir auch beten sollen und die einem fast manchmal leid tun können, wie sie verzweifelt vor die Kameras oder vor das Parlament treten müssen und sagen, wir haben überhaupt keine andere Alternative mehr. Bitte beschließt das ganz schnell, sonst gibt es eine Katastrophe. Ein oft gehörtes Wort in der letzten Zeit war, diese Entscheidung ist alternativlos. Getrieben vom Geist des Mammons. Gerd Müllenheim sagt, die geistliche Blindheit der Gemeinde von Laodicea heute wird zur Welteinheitskirche der Endzeit führen. Also es sah nicht gut aus in Laodicea. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was der Heiland, der geistliche Arzt, was Jesus dieser Gemeinde zur Therapie empfiehlt. Und es ist natürlich klar, Philadelphia, da war es ja so, das haben wir beim letzten Sendschreiben betrachtet, die hatten nichts. Und da konnte Jesus und wollte Jesus auch keine Therapie verschreiben, kein Arznei verschreiben. Wenn man nicht krank ist, braucht man nichts. Aber hier, Laodicea ist schwer krank. Und das Schlimmste ist, sie merken es gar nicht. Sie merken es gar nicht. Sie saßen vielleicht in ihrem Gottesdienst und haben bei solchen Predigten gedacht, mich betrifft es ja nicht. Uns betrifft es ja nicht. Und dann hat man überlegt, welche Richtung Glaubender das sein könnte, welche Gemeinden, welche Geschwister das zutrifft. Aber das war ja das Problem von Laodicea, dass sie blind waren und nicht gesehen haben, wie es wirklich um sie steht. Der Herr muss eine lange Liste der Therapie an sie schreiben lassen. Nun ist interessant, dass der Heiland Jesus, der Arzt der Gemeinde, sein Schreiben nicht mit einem Befehl beginnt. Man hätte sich ja vorstellen können, wenn es also so katastrophal in einer Gemeinde aussieht, dass der Herr da auch mit einem Donner hineinfährt. Im gewissen Sinn tut er das auch, aber nun interessant, wie er beginnt: Ich rate dir, wie ein Freund. Ich meine es gut mit dir, mit meinem innersten Herzen, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, wirklich reich. Und weiße Kleider, die liefen doch Mords wie stolz mit ihrer neuesten Mode herum. Das Label war deutlich zu erkennen, Made in Laodicea, das war in der ganzen Welt bekannt, das war teuer, das konnte sich nicht jeder leisten. Und da sagt der Herr, du bist doch nackt. Gott kann auch ironisch sein. Weiße Kleider, nicht schwarze, die ihr herstellt, weiße Kleider. Weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig. Die Genfer Übersetzung hat, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Ist gut. Ist zwar nicht Grundtext genau, aber es ist vom Sinn her gut. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Kehr um. Siehe, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Eine Übersetzung hat, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe? Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Nun, das ist doppelt zu verstehen. Wir wollen vom Ende her das gleich mal aufgreifen. Das Mahl mit ihm halten, da ist zum einen natürlich, so verstehe ich das und andere Außenleger, die Abendmahlsgemeinschaft gemeint und natürlich auch die Mahlgemeinschaft im ewigen Reich des Herrn. Und das ist klar, wenn man in der Sünde steht, im Ungehorsam lebt, dann kann man nicht einfach Mahlgemeinschaft mit dem Herrn und mit den Geschwistern haben. Das geht nicht. Nun, was beinhaltet der Rat des Arztes Jesu? Einen seltsamen dreifachen Kauf. Kauf von Gold, Kauf von weißen Kleidern und Kauf von Augensalbe. Alles von Jesus. Und es ist interessant, dass der Herr hier die Laodicea auf einer Ebene anspricht, die sie geradezu herausgefordert hat. Die Laodicea waren weltberühmt für ihre phrygische Augensalbe. Die Menschen, die schlecht sehen, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob sogar bei Blinden gewirkt hat, das weiß ich nicht, das haben sie verkauft, da waren sie Händler, da haben sie Geld verdient und da haben sie anderen geholfen. Und nun sollen sie, die sie sonst verkaufen, sollen Augensalbe kaufen. Sie, die sie sonst schwarze Tunika verkaufen, sollen nun weiße Gewänder bei Jesus kaufen. Sie, die glauben, dass sie sehen, sollen nun Jesus bitten, dass er ihre Blindheit heilt und damit sie ihre Augen gesalbt bekommen und sehend werden. Und sie, die sie viel Gold zu Hause hatten, in ihren Banktresoren, sollten wirkliches Glaubensgold kaufen. Der Herr spricht sie dort an, wo sie eigentlich zu Hause sind, allerdings in einer ganz anderen Weise. Natürlich will Jesus kein Geschäft machen. Es ist ein Angebot der Liebe. Es ist ein Kaufet umsonst. Man kann geläutertes Glaubensgold, Kleider der Gerechtigkeit, geistgesalbte Herzensaugen, die wirklich im Lichte Gottes sehen, nicht kaufen, sondern nur demütig als Geschenk Gottes empfangen. Und da liegt genau das Problem. Denn um ein Geschenk, also kaufen im biblischen Sprachgebrauch, von Jesus zu empfangen, dazu müssten ja die stolzen Laodicea vom Ross heruntersteigen. Das wäre die Voraussetzung, die Selbsterkenntnis. Ich brauche das. Es ist gar nicht so, wie ich meine, dass ich alles habe. Ich bin in Wirklichkeit jämmerlich, arm, bedürftig, völlig abhängig. Ich habe in Wirklichkeit nichts und bin dem Untergang geweiht, wenn ich nicht von Jesus kaufe. Vom hohen Ross heruntersteigen. Es gibt ja manchmal Dinge, die Jesus uns geben möchte, die wir aber nicht annehmen wollen. Das kann ganz witzig sein. Freunde haben mir erzählt, dass ihr Sohn manchmal zu Tisch gebetet hat und Er hat fürs Essen gedankt und hat dann aber auch formuliert, die Karotten hättest du aber auch behalten können, ja. Oder neulich habe ich in einem anderen Freizeitheim, wo ich zu Gast war, gelesen, da gab es ein Gebet eines kleinen Mädchens, das wollte sein Spinat nicht, und hat gebetet, Herr Jesus, mach doch, dass die Vitamine vom Spinat in den Pudding kommen. Ja, es gibt Dinge, die möchte Jesus uns schenken, uns geben. Und wir meinen, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie nicht. Schon im Propheten Jesaja wird das Kaufen ohne Geld angesprochen. Und am Ende der Offenbarung heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber was für eine Demut und was für eine Liebe spricht aus den Worten Jesus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dort, wo man reinschlagen möchte, mit der geistlichen GSG 9 die Tür rammen möchte, oder wo man sich enttäuscht abwenden möchte angesichts eines Stolzes, einer frommen Arroganz, einer Lauheit, da steht Jesus, Sie müssen sich das einmal vorstellen, Jesus, der Herr über alle Dinge, geduldig, wartend, klopfend an der Tür und bittet um Einlass. Er bittet darum. Ich weiß nicht, ob Sie gerne vor verschlossenen Türen stehen, ich nicht. Da wird man irgendwie sofort so ungeduldig, ja. Also es ist nicht nur der Postbote, die haben heute ja Stress. Also unser Postbote, der ist im Dauerlauf unterwegs. Und wenn der klingelt, das hörst du schon irgendwie am aggressiven Klingeln. Da hat's einer eilig und dann klingelt's auch ein paar Sekunden später. Ist klar, der Mann muss weiter, der hat noch mehr zu tun. Und das macht auch unruhig, wenn man vor einer verschlossenen Tür steht. Aber stellen Sie mal vor, Sie stehen vor einer verschlossenen Tür und Sie wüssten, da ist einer drin. Der weiß ganz genau, dass Sie draußen vor der Tür stehen. Und deswegen macht er nicht auf. Das ist erst frustrierend. Das macht erst wütend. Jesus steht ganz demütig vor der Tür. Klopft an. Bittet um Einlass. Er brennt aus Liebe darauf, Gemeinschaft zu haben. Er hat Laodicea nicht abgeschrieben. Es ist immer noch seine Gemeinde, um die er in Liebe ringt und kämpft. Und wir haben ja in der Theophanie im Eingangsbild von Offenbarung 1 das Wunderbare, dass Jesus geschildert wird, wie er inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt und wie er die sieben Sterne, das sind die sieben Gemeindeleiter, in seiner Hand hält. Und das ist doch ein Wunder. Wenn wir jetzt nur die Beschreibung von Laodicea gelesen hätten und ich hätte dann gefragt, wer glaubt denn, dass diese Gemeinde, die von Gott so beschrieben wird, dass das noch Gemeinde Jesu ist, dass das noch Gemeinde Gottes ist, dass das noch Gemeinde ist in Jesu Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen gesagt haben, das kann nicht sein. Das ist irgendwelches abgefallenes, laues Christentum. Das hat mit wirklicher Gemeinde, wirklichem Glauben nichts mehr zu tun. Aber das ist das Wunder der Liebe. Noch hat er sie nicht ausgespien. Noch sind die Gemeindeleiter in seiner Hand. Noch ist es seine Gemeinde. Noch wandelt er auch um diesen Leuchter. Noch hat er ihn nicht umgestoßen. Er respektiert aber ihren Willen, so wie auch ihren heute Morgen. Hören Sie es klopfen? Jesus wird auch in Ihr Herz nicht stürmen. Er respektiert den Willen der Laodicea, so wie er unseren respektiert. Es gibt keine geistliche GSG 9, die uns im Sturm nimmt. Das Grundmotiv für die strenge Ermahnung ist Liebe. Jesus redet so, weil ihm die Laodicea am Herzen liegen, weil sie ihm wichtig sind. Und deswegen haben wir eigentlich mitten in dieser strengen Ruf zur Umkehr eine Offenbarung des Herzens Jesu. Haben Sie es entdeckt im Text? Schauen Sie nochmal mit rein. Da finden wir so fast versteckt, möchte ich sagen, eigentlich die Kernaussage. Wen ich liebe. Man könnte auch sagen, weil ich dich liebe, strafe ich dich und weise ich dich zurecht. Ich tue das nicht, um dich zugrunde zu richten. Ich tue das nicht, um dir das Urteil zu verkündigen und es dann zu vollstrecken. Ich tue das nicht, um mich dann abzuwenden und nichts mehr mit dir zu tun haben zu wollen. Ich tue das, weil ich Gemeinschaft mit dir haben möchte, weil du mir wichtig bist. Wen ich lieb habe, den strafe ich, den weise ich zurecht. Da stellen wir überrascht fest, dass das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ein Liebesbrief ist. Auch da hätten wohl die wenigsten von uns, Laodicea, das ist ja so bekannt, lau, Erkenntnis und so, die bilden sich was ein, stolz. Hätten wir da einen Liebesbrief vermutet? Einen Liebesbrief, der Tacheles redet, weil der Patient schwer krank ist, der aber doch aus dem Herzen der Liebe geschrieben ist. Wir haben eine große Parallele im Alten Testament, im Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 11. Da heißt es, mein Sohn, so spricht der Ewige, verwirf nicht die Unterweisung Gottes und lass dich seine Zucht nicht verdrießen. Denn wen der Ewige liebt, den züchtigt er, den straft er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Da können wir zweierlei Dinge feststellen. Es ist die Strafmaßnahme oder die Erziehung des Vaters gegenüber seinem Sohn. Es ist Familienangelegenheit. Es ist Familienangelegenheit. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, haben wir hier dasselbe Wort wie in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Laodicea. Für Strafen. Wen ich lieb habe, den erziehe ich. Es geht diesem Herrn Jesus, es geht dem himmlischen Vater um seine geliebten Söhne in Laodicea, über die er so viel Herzeleid hat, um die er aber in väterlicher Liebe ringt und kämpft. Wie kalt und lieblos ist da manchmal unser Verdikt, die kannst du vergessen. Mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Für Jesus gibt es auch keine abgeschriebenen, stolzen Laodicea-Christen. Auch heute nicht. Siehe, ich stehe vor der Tür. Siehe, ich klopfe an. Deswegen kommt auch sofort danach der entschiedene Ruf der Liebe zur Umkehr. So sei nun eifrig, kehr um. Man könnte auch sagen, tu alles, setz alles daran. Das ist das alles Entscheidende. Du bist geistlich todkrank. Und nun empfehle ich dir, ich rate dir als Arzt, mach alles, setz alles dran, vergiss alles andere. Das ist der entscheidende Punkt in deinem Leben. Kehr um zu mir. Kaufe von mir. Lass dich von mir beschenken. Lass dich erneuern. Gerhard Meyer spricht vom Grundakkord alles hinschreiben bei dem Ausdruck tue Buße und er führt dann zu Recht aus, das Falsche lassen und das Richtige tun, von allem anderen sich abwenden und sich ganz Jesus zuwenden, das ist der Weg der Heilung und des Heils. Kennen Sie diese Stunden, wo Ihnen Ihre Vergehen, Ihre Sünden vor Augen stehen? Kennen Sie solche Stunden, wo Sie sich am liebsten vergraben möchten? Und was ist es wunderbar zu wissen, es gibt einen Weg des Heils. Bei Jesus. Vielleicht haben wir ja bei der Beschreibung der Laodicea-Gemeinde uns persönlich entdeckt, dass auch wir so sind, dass auch unser Leben von Halbheit, Spielerei, Scheinfrömmigkeit, Äußerlichkeit, Oberflächlichkeit gekennzeichnet ist. Dabei sind wir noch stolz und überheblich. Wir sind gläubig, halten es aber doch mit der Welt. Vielleicht entdecken wir in der Beschreibung von Laodicea uns. Paul Müller, Dr. Paul Müller hat es so wiedergegeben. Bei dir gibt es keinen Hass gegen Christus, aber auch keine opferbereite Liebe zu ihm, keine offenkundige Verleugnung, aber auch kein klares Bekenntnis. Du gehörst nicht zum Lager der Gottesfeinde, aber auch nicht zur kleinen Herde. Du meinst nicht auf der breiten Straße zu wandeln, wehst aber auch nicht entschlossen den schmalen. Bei so manchem hat der äußere Reichtum gemessen am Lebensstandard der Welt unmerklich eine innere Armut mit sich gebracht, und die Flamme des Glaubens klein gemacht, sodass das Wasser im Kessel der Hingabe nur noch lauwarm ist. Laodicea. Laodicea ist also das Modell für den lauen und verweltlichten Erkenntnischristen, der sich völlig überschätzt und stolz auf andere herabblickt. In diesem Sinn ist die letzte Gemeindegeneration wirklich auch ein Stück weit Laodicea. Und wenn wir uns erkannt haben, dann dürfen wir wissen, Jesus klopft heute Morgen bei uns an. An unsere Herzenstür. Denken Sie nochmal an das Eingangsbeispiel von diesem Bruder oder anderes, ein leiblicher und auch geistlicher Bruder, Versöhnung gesucht hat. Schlagen Sie die Tür zu, lassen Sie die Tür zu oder öffnen Sie die Tür? Gerade wenn wir entdecken, dass wir ein Stück weit auch Laodicea Charakter haben, gilt ja auch uns der väterliche Liebesruf zur Umkehr. Siehe, ich stehe auch heute Morgen vor deiner Herzenstür. Ich klopfe an. Wenn du öffnest und auf mich hörst, komme ich zu dir und wir können wieder volle, ungetrübte Gemeinschaft haben. Alles kann wieder so werden, wie es einmal war. Das ist das Wunderbare. Alles kann wieder so werden, wie es einmal war. Ungetrübte Gemeinschaft. Bei Jesus gibt es volle Vergebung, volle Wiederherstellung, volle Rehabilitierung. Nicht dieses ewige Nachkarten, das wir Menschen ja manchmal untereinander haben. Wir können einander die Vergebung zusprechen und wenn es aber wirklich schwere Verletzungen waren, dann bleibt es ja bei uns immer im Hinterstübchen und es steigt auch immer wieder bei passenden und unpassenden Gelegenheiten auf. Da war doch was, der hat doch damals, na bei dem bin ich jetzt in Zukunft vorsichtig. Gott ist ganz anders. Vergeben, vergessen, volle Rehabilitierung, volle Gemeinschaft. Wir reden nicht mehr drüber. Ich weiß es gar nicht mehr. Siehe, ich stehe vor deiner Tür, klopfe an. Merkst du es? Es ist ein Wunder der Liebe Gottes bei den eigentlich hoffnungslosen Fällen der Laodicea-Christen. Vielleicht ist der ein oder andere bei uns am toten Punkt angekommen. Sie kennen ja von Verhandlungen den toten Punkt. Aber wenn man alle Argumente und Pseudo- und Scheinargumente und alles so lange ausgetauscht hat, bis alle erschöpft sind und keiner mehr was sagen kann und alles irgendwie auch schon gesagt ist, das ist ein toter Punkt. Oder wenn Sie beim Sport unterwegs sind, Langlauf und müde werden und dann gibt es ja auch einen toten Punkt. Oder bei der Tour de France, bei irgendeiner Bergetappe. Es gibt auch in der Mechanik einen toten Punkt, wenn Pleuelstange und Antriebskurbel eine gerade Linie bilden. Das ist ein toter Punkt, da muss mit Energie drüber gegangen werden. Aber der tote Punkt, der Punkt des Stillstands, der Punkt des Ich kann nicht mehr, der Punkt der Kapitulation ist immer die Chance zur Umkehr, ist immer auch die Chance zum Wendepunkt. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und ich sage dir, wie es in deinem Leben aussieht. Und es sieht gar nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Vor Menschen magst du das verborgen und du magst elegant drüber hinweggehen, aber ich weiß Bescheid. Und vielleicht werden sie innerlich an den toten Punkt geführt. Das ist aber eine Chance, umzukehren, in die Arme Jesu zu kommen. Heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Mach's nicht wie so mancher, zu dem Gott geredet hat, auch in einer schweren Zeit geredet hat. Er hat sich vorgenommen, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und dann war es so, dass der Teufel immer versucht, das in die Länge zu ziehen. Immer versucht, mit irgendwelchen Gründen das nicht sofort geschehen zu lassen. Und je länger es geht, desto mehr siegt wieder der innere Stolz. Ich will mich doch nicht so demütigen. Und so schlimm ist doch nicht. Und dann kommen die Vergleiche mit den anderen. Da bin ich doch eigentlich noch ganz okay. Bei dem ist ja noch schlimmer. Sondern heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn du merkst, Jesus steht vor deiner Herzenstür, dann mache ich so, wie ich es von einem Bruder erlebt habe in meiner Teestubenzeit in Ulm. Er sagt, du, ich habe jahrelang nicht die Konsequenzen gezogen aus meinem Christsein. Ich habe so dahin gelebt. Und jetzt möchte ich ganze Sache mit Jesus machen. Schauen wir uns zum Schluss noch die Überwinterverheißung und die Aufforderung zum Hören. Und wir sehen, dass das Wunder der Liebe Jesu noch größer wird. Wenn wir uns anschauen, was Jesus heimkehrenden Laodicea-Christen verheißt, nicht nur, dass sie gerade noch so errettet sind, sondern jetzt ist ja interessant, jetzt hätten wir erwartet, dass ja irgendwie in der Überwinterverheißung, im Siegerspruch etwas kommt, wo man sagt, naja, also eine Gemeinde und Christen, die so gelebt haben und die so daneben waren, da kann ja jetzt irgendwie nur was Kleines kommen. Aber interessanterweise, lesen Sie es mit mir, verheißt hier der Herr Dinge, die in die höchsten Höhen gehen. Lassen Sie es mal einmal so sagen. Wer überwindet, wer sich an den Sieger Jesus hängt und so überwinden und siegen kann, dem werde ich geben, sich mit mir auf meinen Thron zu setzen. Kann Jesus mehr sagen? Mit mir auf meinem Thron sitzen, das heißt, mit mir in der zukünftigen Weltzeit Regentschafts- und Kronenrechte auszuüben. Es ist nie zu spät. Selbst für den lauesten Laodicea-Christen, es ist nicht zu spät. Siehe, ich stehe vor der Tür. Wenn du umkehrst, so will ich dir geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und dann kommt der Schluss, jeder Sendschreiben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also die Verheißung, die Paulus gibt, erinnert doch, Entschuldigung, jetzt sage ich schon Paulus, die hier der Herr gibt, die erinnert stark an die paulinischen Briefe, gerade eben auch an die Briefe nach Kolossee und an den Epheserbrief. Volle Rehabilitierung. Verstehen Sie es jetzt bitte recht? Das Sendschreiben an Laodicea soll uns nicht vernichten. Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea bricht nicht das Vernichtungsurteil über uns, sondern es ist ein Schreiben der Liebe, die Aufforderung zurückzukehren in die Arme Jesu. Er ist dazu bereit und es verspricht, verstehen Sie es jetzt bitte recht, Lohn, nämlich volle Rehabilitierung. Es lohnt sich, umzukehren, auch noch aus solch einem scheinbar unheilbaren Zustand. Die Gnade ist überaus groß, so wie ihr sie auch gesungen habt in eurem Lied. Die Gnade ist da. Siehe, ich stehe vor deiner Tür. Merkst du's? Willst du umkehren? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.